Wir sind einfach so dankbar, dass Gott uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineinversetzt hat. Ich habe so darüber nachdenken müssen, als ich gestern Bruder Graf vom Flughafen in Düsseldorf abholte, sah ich zwei Heilsarmee-Offiziere. Beide hatten eine schöne Uniform, wie sie William Booth so vor Augen schwebte. Und da ist dann oben auch in der Militärmütze so schön Heilsarmee geschrieben. Und ich dachte bei mir selber, die sind verpflichtet, weiterzumachen, ganz gleich, was Gott noch auf Erden tut. Sie bleiben ihrer Sache treu. Und wenn wir so in die gesamte religiöse Welt hineinschauen, die Katholiken bleiben treu im katholischen System, die Lutheraner im lutherischen System, die Anglikaner im anglikanischen System. Jede Bewegung bleibt treu. Sie meinen, sie müssten das. Und wir haben einfach erkannt, dass unsere Treue nicht einer Denomination gehört, sondern dem Herrn, der treu ist. Und unsere Verpflichtung ist ja keine Überlieferung gegenüber, sondern wirklich nur dem Herrn gegenüber. Und so dürfen wir für uns aus Gnaden in Anspruch nehmen, dass wir von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Klarheit zu Klarheit aus Gnaden geführt werden durch den Geist Gottes, der ja nicht aufgehört hat zu wirken. Im Gegenteil, es geht immer tiefer und wird immer klarer, bis hin, wie es in Sprüche geschrieben steht, zur vollen Tageshöhe und der Morgenstern ganz und gar in unseren Herzen aufgehen kann, bis das Ende dem Anfang wieder gleich geworden ist. Nun, wir haben viel Wort Gottes gehört. Ich glaube, daran mangelt es gewiss nicht. Möge Gott Gnade schenken, dass wir alles erleben und Täter des Wortes werden könnten. Es gibt immer zwei Dinge. Die ganze Heilige Schrift ist voll, aber wir möchten, dass Gott zu seinem Recht kommt und dass gesagt wird, was er uns sagen möchte. An dieser Stätte geht es uns hauptsächlich um die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes, nicht um die Deutung von Gleichnissen, sondern um die Offenbarung dessen, was darin verborgen ist. Ich möchte nur ganz kurz Bezug nehmen auf Psalm 89 und dann gehen wir noch in das prophetische Wort hinein und auch in das Neue Testament. Psalm 89 von Vers 14. Du hast einen Arm voll Heldenkraft, stark ist deine Hand, deine Rechte hoch erhoben. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stützen. Gnade und Treue gehen vor dir her. Wohl dem Volk, das zu jubeln versteht, das, o Herr, im Licht deines Angesichts wandelt, ob deinem Namen frohlocken sie alle Zeit, ob deiner Gerechtigkeit sind sie wohlgemut. Denn du bist ihr Ruhm und ihre Stärke, und durch deine Gnade ragt hoch unser Horn, denn dem Herrn gehört unser Schild, und dem Heiligen Israels, unser König. Ich habe noch weiter gelesen, aber wir werden uns kurz fassen heute Nachmittag. Es gibt einfach Bibelstellen, die so hervorstechen, die besonderes aussagen Und wer hier weiterliest, hier ist dann von Christus als dem Erstgeborenen die Rede, einmal von dem Sohne Davids und dem Throne Davids und dann auch wieder von unserem Herrn in Vers 27 steht, er soll zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Vers 30, für immer will ich sein Geschlecht erhalten und seinen Thron, solange der Himmel steht. Und dann noch Vers 35 bis 38. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und den Ausspruch meiner Lippen nicht ändern. Gott ändert sein Wort nicht. Gott hat am Anfang gewusst, was er am Ende weiß. Er kann nicht an Wissen zunehmen. Er kann sich nie berichtigen oder korrigieren. Was er sagt, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit gültig. Und deshalb steht hier geschrieben, wie wir gelesen haben, und den Ausspruch meiner Lippen nicht ändern. Ein für allemal hab ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Es steht in Römer 3 geschrieben, jeder Mensch ist ein Lügner, Gott aber ist wahrhaftig. Die Verheißungen, die er gegeben hat, sind Ja und sind Amen. Und wenn unser Glaube so in Gott und Gottes Wort verankert ist, werden auch wir die Rechte des Herrn erhoben sehen. In Vers 37 steht, sein Geschlecht soll ewig bestehen, sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond soll für immer erbleiben, der Zeuge in der Wolke ist treu. Es ist wunderbar zu wissen, dass Gott bei sich selber geschworen hat, sich unter einen Eid gestellt, um das, was er verheißen hat, auch zu erfüllen. Wir haben ja in den beiden Versammlungen viele Schriftstellen gelesen. Uns fällt auf, dass Gott eine Gemeinde hat, dass es eine Braut gibt, dass es Auserwählte aus den Nationen und dass es Auserwählte im Volke Israel gibt, dass es verschiedene Auferstehungen gibt. Und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, und zwar als erstes einen Vergleich ziehen mit einem Wort aus Joel Kapitel 3, das dann von Petrus in der ersten Predigt wiedergegeben wird, der allerdings genau in der Mitte eines Verses stehen bleibt, wie Jesus in Lukas Kapitel 4, als er das Wort aus Jesaja 61 las, mitten in einem Vers stehen blieb und nur den Teil las, der für die Zeit zutraf und den Rest nicht mitgelesen hat. Amen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, immer nur das zu lesen, das für einen bestimmten Zusammenhang nötig ist oder dazu bestimmt ist. Ich lese Joel Kapitel 3, Vers 5. Ein jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Der Satz geht aber weiter, denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr verheißen hat, und zu den Entronnenen wird jeder gehören, den der Herr beruft. Merkt euch den ersten Teil des 5. Verses. Ein jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das vom Berge Zion und von Jerusalem hat Petrus nicht mehr vorgelesen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 21. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Stellt euch vor, Petrus hätte weitergelesen und uns allen gesagt, aus allen Völkern, dass die Rettung auf dem Berge Zion und in Jerusalem sei, dann hätten wir uns alle auf die Pilgerreise gemacht, um da die Rettung zu suchen und zu finden und zu erleben. Merkt ihr die Weisheit Gottes? Merkt ihr die Leitung des Heiligen Geistes? Das sind Männer Gottes, die auch mitten in einem Verse aufhören können, um das Wort der Wahrheit richtig zu teilen. Schaut, als unser Herr den Befehl gab, in Matthäus 10, da sagte er seinen Jüngern, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, den Weg der Heiden schlaget nicht ein. Aber nach seiner Auferstehung kam der Befehl, in alle Welt zu gehen. Darum geht in alle Welt und macht Jünger oder aus Jüngern alle Völker. Matthäus 28, Vers 19. Alles zu seiner Zeit, an seinem Platz, für die bestimmte Epoche oder Zeit, für die das Wort aus dem Munde des Herrn ergangen ist. Wenn wir mit Blick auf Israel die Verkündigung sehen, dann wird es wieder in Jerusalem auf dem Berge Zion sein. Wenn wir die Nationen vor Augen haben, dann kann's in den USA, in China, in Europa, dann kann es überall sein, wo Menschen die Verkündigung hören und an Jesus Christus, ihren Herrn, gläubig werden. Ich lese aus Joel Kapitel 4 von Vers 16. Und wir werden sehen, dass es da um Israel geht und demzufolge auch um den Berg Zion. Im Übrigen, Bruder Russ hat es ja erwähnt, wir sind schon einige Male dort gewesen und es ist einfach sehr schön, wenn man auch rein örtlich Bescheid weiß, wo der Berg Moria ist, dann wie der Zionsberg seinen Verlauf nimmt als der Tempelberg. Und es ist einfach sehr gut, wenn man das nicht nur in der Bibel liest, sondern örtlich genau weiß, wo die Dinge ihren Platz haben. Hier in Joel Kapitel 4 von Vers 16 steht, denn der Herr brüllt vom Zion her und lässt seine Stimme aus Jerusalem erschallen. Wenn wir dann Offenbarung 14 lesen, dort wird der Herr als Lamm mit den 144.000 auf dem Berge Zion gezeigt. Und der Berg Zion ist nicht im Himmel, der Berg Zion ist in Jerusalem, ist das Ende des Berges Moria. Und dort endet dann die Tempelzinne, von welcher der Satan unseren Herrn herunterstoßen wollte. Es gibt Gemeinschaften, die lehren, die Braut ist nur oder besteht nur aus den 144.000 und sie wird auf irgendeinen Berg Zion da im Himmel entrückt. Den gibt's da gar nicht. Und die 144.000 werden gar nicht entrückt. Dafür gibt es nicht eine einzige Bibelstelle. Nur die Braut wird entrückt. und geht zum Hochzeitsmahl ein. Die 144.000 aus den 12 Stämmen Israels werden ja erst nach der Entrückung gläubig und versiegelt. Wie können sie da entrückt werden? Es gibt also wirklich ganz klare Bibelstellen, die das alles lehren und Aufschluss darüber geben. Auch der Herr wird dann ja seine Wohnung auf dem Berge Zion haben. Das lesen wir weiter. Vielleicht noch einmal Vers 16 und 17 im Zusammenhang. Der Herr brüllt vom Zion her und lässt seine Stimme aus Jerusalem erschallen. Denn der Berg Zion ist in Jerusalem. Also trifft es hundertprozentig zu. Dann heißt es hier weiter, erschallen so, dass Himmel und Erde erbeben. Aber für sein Volk ist der Herr eine Zuflucht und eine feste Burg für die Kinder Israel. Da werdet ihr denn erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der ich auf dem Zion wohne, meinem heiligen Berge, und Jerusalem wird dann heiliges Gebiet sein, welches Ausländer nie wieder durchziehen werden. Hier ist schon die Einleitung, der Übergang in das tausendjährige Reich. Aber genauso steht's in Amos im ersten Kapitel in Vers 2 geschrieben. Amos 1, Vers 2. Es lauteten aber seine Worte so: Wenn der Herr vom Zion her brüllt und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lässt. Wer diese beiden Stellen und noch andere genau beobachtet, der findet das Wort brüllt. Und in Offenbarung 5 und in Offenbarung 10 finden wir beide Male davon geschrieben. Erstens hat Johannes das Lamm gesehen, dann aber den Löwen aus dem Stamme Juda. Ein Mensch spricht, ein Löwe spricht nicht, ein Löwe brüllt. Man muss auch hier genau beachten, wenn Lamm gezeigt wird, dann Erlösung. Wenn König gezeigt wird, dann Herrschaft, Regieren. Alles hat seinen Platz im Reiche Gottes. Sohn Gottes, Erlösung, Menschensohn, Prophet, Sohn Davids, König. Alles immer da, wohin es gehört und von Gott auch biblisch geordnet worden ist. Genauso wie wir eben sagten, wenn in Offenbarung 10 geschrieben steht, er wird dann wie ein Löwe brüllen, dann ist das schon in Verbindung mit dem Anbruch der Königsherrschaft. Dann wird seine Stimme erschallen und alle Völker werden erzittern. Und er wird ja zu dem Zeitpunkt auf dem Berge Zion sein. Und dort beginnt dann ja auch die Königsherrschaft. Ich hatte kurz die Andeutung wegen Auferstehung gemacht. Wenn man in 1. Korinther im 15. Kapitel liest oder dann in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel und manchen anderen Stellen, dann ist da die Rede von der Auferstehung. Und wenn wir dann in Offenbarung 20 lesen oder in Daniel 12, ist wieder von Auferstehung die Rede. Aber man muss genau lesen und dann begreifen, wovon die Rede ist. Zum Beispiel, wenn wir in 1. Korinther im 15. Kapitel lesen, dann steht hier in Vers 43 und 44, es wird gesät in Unehre, auferweckt in Herrlichkeit, gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft, gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. So gut es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und schreibt von Vers 51, seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick beim letzten Posaunenstoß, denn die Posaune wird erschallen. Und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Wir werden verwandelt werden. Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen. Ich habe vor kurzem eine Darlegung gelesen. Da hat irgendjemand, ein berühmter Bibellehrer, mit diesem Vers, hier heißt im Nu beim letzten Posaunenstoß, hat ein berühmter Bibellehrer nachweisen wollen, dass die Brautgemeinde durch die gesamte Trübsal hindurchgehen muss, durch alle Zorne, Schalen und alles, bis dann die letzte Posaune irgendwann kommt. Nicht, dass wir das nun hier von oben herab verurteilen, aber der Mann hat gar nicht begriffen, was damit gemeint ist. Doch nicht die Gerichtsposaunen. Wir sind doch nicht für den Zorn bestimmt, sondern dazu, die Seligkeit zu ererben. Und nach uns die Sündflut, nach uns die Gerichte, nach uns das Verderben. Und da sind wir dankbar für Offenbarung Kapitel 10. Sondern in den Tagen, wenn die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stößt, nämlich das letzte Mal, wenn das Evangelium allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt werden wird. Auf diese Dinge werden wir sicherlich noch näher eingehen in Schriftform. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie dankbar ich Gott bin, dass wir uns nicht an einen Buchstaben klammern. Und übrigens, wenn man es ganz genau nehmen will, und es kann ja jeder nachlesen in der Zeittafel, die in allen Bibeln existiert, dass Paulus seine Briefe ja im Jahre 64 spätestens im Jahre 68 schon alle geschrieben hatte. Und Johannes auf der Insel Patmos hat eventuell im Jahre 96 geschrieben. Wie könnte Paulus, der mindestens 30 Jahre vorher geschrieben hat, Bezug nehmen auf das, welches noch gar nicht geschrieben wurde? Merkt ihr? Aber die menschliche Weisheit reicht für göttliche Dinge nicht aus. Es bedarf der göttlichen Weisheit und Übersicht, um diese Dinge auch wirklich biblisch einzuordnen. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt. Ähnliches, wie wir hier gelesen haben, und zwar in Vers 52, letzter Teil, und wir werden verwandelt werden. Also nicht nur Auferstehung der in Christo Entschlafenen, sondern Verwandlung der mit Christus lebenden Erstlingsschar. Das Gleiche wird uns in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel noch genauer beschrieben. Ich möchte es nur ganz kurz lesen, um dann den Unterschied hervorheben zu können. 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn, Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Und dann lesen wir hier weiter, denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Also beides, die in Christo Entschlafenen und die im Herrn Lebenden, werden zusammen ihm entgegengerückt werden. Nun, was das Volk Israel betrifft und die Märtyrer aus Israel, so haben wir dafür tatsächlich ein gesondertes Programm in der Heiligen Schrift und im Plane Gottes. Daniel, Kapitel 12, von Vers 1. Daniel 12, von Vers 1. Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der deine Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber dein Volk, also Daniels Volk, aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein jeder, der sich im Buch aufgezeichnet findet. Also, hier ist nicht die Rede von Entrückung oder vom Hochzeitsmahl. Ich lese weiter, Vers 2. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu Schmach und ewigem Abscheu. Die Verständigen aber werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche viele zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die Sterne in alle Ewigkeit. Dazu das Wort aus Offenbarung 20, wo ebenfalls nichts von Entrückung gesagt wird. Offenbarung 20 von Vers 4. Dann sah ich Thronsessel, auf die sich Richter setzten, und ihnen wurde das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen an Stirn und Hand nicht angenommen hatten. Sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 1000 Jahre lang. Danach steht, die übrigen Toten aber lebten nicht auf bis zum Ablauf der 1000 Jahre. Hier haben wir ein sehr klares Bild. Diese Auferweckung oder Auferstehung ist für das tausendjährige Reich, nicht zur Entrückung. Davon ist hier nicht die Rede. Man muss also, wie vorher schon gesagt, einfach den Zusammenhang nehmen und ihn so lassen, wie er ist. Hier ist auch vom Gericht die Rede, nicht vom Hochzeitsmahl. Hier wurden Thronsessel zum Gericht aufgestellt und Richter setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übertragen. Wir wollen darauf jetzt nicht näher eingehen. Aber unser Herr hat damals schon gesagt, ihr seid's, die die 12 Stämme Israels richten werden. Und es steht im Korintherbrief, ihr, die ihr die Welt richten sollt, könnt ihr geringe Dinge unter Brüdern nicht richten? Gott hat uns dazu bestimmt, dann mit ihm zu sein, mit unserem Herrn, wenn er vom Hochzeitsmahl zurückkehren wird und mit allen Feindesmächten abrechnet und dann ein gerechtes Urteil sprechen wird. Auch darauf wollen wir nicht näher eingehen. Mir ging es nur darum, dass einfach klargestellt wird, wenn man Gottes Wort liest, dann muss man auf den Zusammenhang achten. Man muss wissen, wovon die Rede ist und dann genau feststellen, was hier ausgesagt und auf wen es zutrifft und auch auf welchen Zeitraum. Fassen wir zusammen, was Gott uns an diesem Wochenende aus Gnaden geschenkt hat. Erstens, dass wir um die Bedeutung seines unfehlbaren Wortes wissen und dass wir dieses Wort nicht deuten, sondern von Herzen glauben und durch Offenbarung des Heiligen Geistes in seiner Bedeutung im rechten Zusammenhang von Gott gezeigt bekommen. Das ist eben der Vorteil, und ich muss dabei einfach lächeln. Der Vorteil, den Gott uns geschenkt hat, dass wir nicht eine Lehrmeinung vertreten, die wir aus der Vergangenheit mitgebracht hätten, als irgendeine kostbare Überlieferung, sondern wir haben uns Gott gestellt und haben ihn darum gebeten, uns durch seinen Geist gemäß seinem Worte in alle Wahrheit zu leiten. Und Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen und ihn darum bitten, denen wird er diese Bitte auch gewähren. Und so können wir mit Recht sagen, dass wir von Gott gelehrt worden sind. Wir können noch einen Schritt weitergehen, um der Wahrheit willen uns sagen, dass wir den Schlüssel für diese Dinge doch nicht selber irgendwo in der Tasche hatten, sondern dass Gott gemäß seinem Worte einen prophetischen Dienst in unserer Generation hatte und uns so aus Gnaden eine Einführung, eine Einleitung in all das gegeben hat, was wir von selber nicht gewusst hätten. Genau wie damals ein Paulus von Gott in besonderer Weise berufen wurde und sagen konnte, ich habe das Evangelium nicht in einem Unterricht gelernt, auch nicht von Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Dasselbe konnte Bruder Brenhim sagen. Er war ein Mann von Gott gesandt. Ich glaube, was er berichtet hat, ich habe auch die Zeugen gesehen, ich war ja mit ihm zusammen, als ihm am 11. Juni 1933, etwa um 14 Uhr nachmittags, als er einige hundert Menschen im Ohiofluss taufte und im Begriff war, die 17. Person zu taufen und dann betete, dann kam durch eine tief hängende Wolkenschicht das übernatürliche Licht für über 4000 Menschen sichtbar herab, blieb über Bruder Brenhim stehen und die Stimme erscholl wie Johannes der Täufer, dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Ich glaube, dass ein Mann Gottes es nicht nötig hatte, sich etwas vorzumachen oder aus der Luft zu greifen. Er hat Tag und Stunde, Ort, Datum, alles genau angeben können. Im Übrigen waren auch genügend Zeugen. Manche sind in Ohnmacht gefallen, andere beteten. Natürlich gab es auch solche, die es nicht verstanden haben, aber das war schon immer so und so wird es auch bis ans Ende bleiben. Es geht einfach darum, dass wir uns auf die Seite Gottes stellen und wir folgen nicht einem Menschen. Er hatte nicht sein Programm. Er wurde von Gott in diesen prophetischen Teil als Prophet Gottes hineingestellt und dafür sind wir Gott dankbar. Und ich möchte sogar all denjenigen, die sich vielleicht auf Propheten oder Prophetinnen berufen und ihre Lehren darauf gründen, den Rat geben. Und zwar Folgendes als Vergleich sagen. Jeder Apostel und jeder Prophet muss mit dem, was die Apostel des Herrn und die Propheten verkündigt haben, übereinstimmen. Man muss prüfen können. Und prüfen können wir nur am Worte Gottes. Wenn irgendjemand sagt, da sei ein Engel heruntergekommen, der habe Tafeln da und dort hinterlassen, die habe ich dann gefunden und so weiter. Das ist Kokolores. Das können wir so vergessen. Es gab einen, und das war Gott, der auf den Berg Sinai herabkam. Die Tafeln sind nicht vom Himmel gefallen. Die hat Mose gebracht. Der Herr hat drauf geschrieben. Dann hat Mose sie zerschmettert und hat Mose ein zweites Mal geschrieben. Und dann gibt es das Neue Testament. Es ist alles, was Gott zu offenbaren hatte, geoffenbart worden. Es kann dem abgeschlossenen Zeugnis der Heiligen Schrift nichts hinzugefügt werden. Im Gegenteil, es steht in Offenbarung 22 geschrieben, dass diejenigen, die etwas hinzufügen, denen wird Gott die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Also sind wir doch dankbar, dass Gott einen Mann hatte, der nicht mit Sonderoffenbarungen kam, links und rechts ein wenig herausgeholt, sondern ein Mann von Gott gesandt, mit dem Wort der Stunde, mit der Offenbarung der Geheimnisse Gottes, um uns so die Möglichkeit und den Zugang aus Gnaden zu schenken. Es war das Tun unseres Gottes in unseren Tagen. Mir selbst kann allerdings kein Mensch sagen, dass er seine Sache mit Gott selber ausmachen wird, ohne die von Gott gesandten Propheten und Apostel. Das kann mir auch niemand sagen. Denn wenn Gott jemanden sendet, dann ist da eine göttliche Berufung, ein heiliger Auftrag, dann ist eine Aufgabe damit verbunden für die Gemeinde des Herrn. Und zwar zu ihrer Herausrufung, Auferbauung und Vollendung. Und deshalb sei uns doch kein Mensch böse, wenn wir in diesen Tagen Gott Recht geben, uns auf seine Seite stellen, sein gesamtes Wort glauben und aufnehmen und ein Verlangen danach tragen, mitzuerleben, dass wir Anteil an der Verwirklichung alles dessen bekommen, was Gott verheißen hat. Und wir glauben, dass wir jetzt Träger dieses Wortes der Verheißung sind und dass Gott uns hineintragen wird in die Erfüllung dieser Verheißungen, die wir heute tragen. Wir haben es ja gelesen, er ist der Durchbrecher, er wird den Weg bahnen und er wird uns zum Ziele führen und das angefangene Werk aus Gnaden in uns und auch mit uns allen vollenden und dann auch mit dem Volke Israel, zuerst mit der Auswahl der 144.000 und dann mit ganz Israel und anschließend mit der ganzen Erde. Gott hat einen Plan, in diesen Plan fügen wir uns und sind ihm dankbar, dass er uns aus Gnaden so klar und deutlich kundgetan und geoffenbart wurde. Eigentlich kann ein Tor nicht irren. Nur die Weisen, die in sich selbst klugen, sie irren. Und man kann sie nicht zurückhalten, weil sie Belehrung nicht annehmen. Aber auf dem Wege, den Gott uns führt, da steht's in Jesaja 35, ein Hochweg, auf dem die Erlösten des Herrn wandeln, und ein Tor kann darauf nicht irren. Und Paulus sagte, er musste erst einem Toren werden, um dann die göttliche Weisheit zu bekommen. Und das müssen wir alle werden. Und so möge Gott uns auch die Weisheit schenken, die von oben kommt, die lauter, die rein und die klar ist. Nicht streitsüchtig und besser wissend, sondern göttliche Weisheit, die uns in den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes einführt. Weisheit ist ja eine Gabe des Heiligen Geistes. Dem einen wird Weisheit, dem anderen Erkenntnis. Da gibt's ja 9 Geistesgaben. Und es gibt auch die Stelle in Offenbarung 13. Wer Weisheit hat, der rechne die Zahl aus. Gott hat den Geist der Weisheit auch kommen lassen, damit alle Dinge nach göttlichem Muster geordnet werden, und zwar in den Zusammenhang hinein, in den sie gehören. Und auch wir lassen uns von ihm einordnen und werden seine Herrlichkeit schauen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Wie viele von uns haben begriffen, dass Gott seinen Weg jetzt mit uns hat, buchstäblich und wortwörtlich. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.
Wir danken dir gemeinsam, o Gott, für diese Gnadenstunden, für diese Gnadenzeit und für dein Wort, Herr, dass du uns aus Gnaden dargereicht hast. Du bist an uns nicht vorübergegangen, sondern bist stehen geblieben, Herr, und redest mit uns, Herr, durch dein Wort, durch deinen guten, heiligen Geist, Herr. O treuer Heiland, wie sollten wir dich nicht preisen und deinen Namen rühmen, Herr. Herr, wir bitten dich wie jene Jünger, Herr. Es ist Abend geworden. Bleibe mit uns, Herr. Gehe nicht von uns, Herr. Wir verbleibe mit uns, Herr. Das ist unser Gebet und unser Verlangen. Ich bitte dich, Herr, segne alle Brüder, alle Schwestern, alle, die uns besucht haben, Herr. Sei du mit ihnen, o Gott, und schenk ihnen ein doppeltes Maß deiner Liebe und Gnade und des Segens, Herr. Sei du mit ihnen auch auf den Heimweg wieder und erhalte sie in deiner Liebe und in deiner Treue und in deinem Worte, o Herr. Treuer Gott, wir bitten auch alle für die, die nicht kommen konnten, o Herr. O, die abreisen mussten, Herr. Sei du mit allen, o Herr. Wir bitten darum in deinem wunderbaren Namen, Herr. Sei auch mit uns hier am Ort weiter. Segne uns, segne Bruder Frank auch, Herr. Und segne uns alle, Herr. Das ist unser inniges Verlangen und Gebet, Herr. Erhalte auch dein Volk Israel, Herr, und segne sie, o Gott, denn wir wissen, Herr, du hast sie aus allen Stämmen und Völkern wieder heimgebracht in ihr Heimatland. Und du siehst, wie der Feind wütet und sie zerstören möchte, o Herr, aber du hältst deine allmächtige Hand über sie, o Herr, Dank und Ehre. Preis und Ruhm deinem herrlichen und wunderbaren Namen. Halleluja. Sei gelobt, sei gepriesen in alle Ewigkeit. Dir, dem Lamme, sei die Ehre. Halleluja. Amen.